Mamala Papp, der Podcast von und mit Nicole Nötzel.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Mamala Papp. Heute freue ich mich sehr auf Lisa. Sie ist 36, sie wohnt in Hamburg. Sie hat 4 Kinder, 2 Jungs und 2 Sternenkinder. Und wir wollen heute sprechen über das Thema stille Geburt. Und ich freue mich erstmal sehr, Lisa, dass wir heute sprechen. Und vielleicht magst du einfach auch noch mal so ein bisschen was zu dir erzählen, auch vielleicht, wie wir zu diesem Gespräch gekommen sind.
Ja, sehr gern. Ich sage zuerst, wie ich zu dir gekommen bin oder zu dem Podcast, weil ich spannenderweise, ich bin ein absoluter Podcast-Fan und war auch lange auf der Suche nach einem Podcast auch zu diesem Thema, worüber wir heute sprechen, bin da nicht fündig geworden. Und habe dich dann tatsächlich oder den Podcast Mamala Papp über den Podcastpreis gefunden, weil ich das einfach so toll finde, da auch immer mich wieder inspirieren zu lassen und in dieser Landschaft neue Podcasts für mich zu finden und habe dann in deine Podcasts reingehört, also vor allem zu dem Thema Fehlgeburt, das Gespräch, was du hattest mit einer Mama und auch über, wie rede ich eigentlich mit Kindern über den Tod, weil das halt für mich zwei sehr, sehr präsente Themen sind, habe ich so den Weg zu dir gefunden und habe ehrlich gesagt dann gar nicht lange gezögert, dir zu schreiben, weil ich hatte schon 3,5 Jahre Bedenkzeit, sage ich jetzt mal, ohne dich zu kennen in dem Fall, aber es ging mir, ja eben, wie du angesprochen hast, vor 3,5 Jahren wirklich extrem schlecht und ich habe da einfach das Gefühl, es wird darüber viel zu wenig gesprochen, weil es auch wirklich schwer ist. Das merke ich an mir, das merke ich bei den Worten, die ich wähle. Oder wenn ich irgendwo selbst auf den Veröffentlichen-Button drücke, ist es immer noch eine große Herausforderung. Aber im Vergleich zu dem, was ich erlebt habe, natürlich eigentlich eine Lappalie. Und ich habe mir vorgenommen, darüber zu sprechen, weil es einfach nicht so sein darf. Also ich weiß nicht, ob ich da so bin, dass ich da einfach auch eine ganz große Ungerechtigkeit fühle, wie viel Trauer eigentlich im Hintergrund passiert, wovon andere Menschen gar nichts wissen. Und das möchte ich gern ändern.
Ich glaube, das ist ganz oft so mit schwierigen Themen. Warum es dann letztendlich in den Einzelfällen liegt, also woran, ob wir da noch eine alte Scham haben, ob das eine andere Zeit war, wo wir denken, dass man nicht drüber sprechen kann, aber ob sich da, ich glaube, da tut sich aber auch gerade ganz viel und es ist ja auch oft so, so die größten Knoten, die man so innerlich hat oder wo so wirklich auch so der Kloß im Hals sitzt, merkt man ja manchmal, wie gut das tut, wenn man darüber gesprochen hat. Also das ist eigentlich manchmal auch die Angst davor größer ist irgendwie und dass diese, das, was aber danach kommt, die Befreiung und Zuspruch und Gemeinschaft und andere Frauen oder andere Menschen sagen, ganz genau ist mir auch so passiert, das war auch in der Folge über die Sternenkinder so. Ich fand das auch so beeindruckend, dass diese Mutter auch so ganz klar gesagt hat, ich habe 2 Sternenkinder, ich möchte die auch nicht verschweigen, also ich habe ein Kind und im Moment 2 Sternenkinder und das ist mir ganz wichtig, das zu sagen, ich will die nicht verschweigen und früher hat man ja so gesagt oder zu Zeiten meiner Mutter, so sagen wir mal vor, vielleicht noch vor 50, 60 Jahren, Gottes Willen, Fehlgeburt, Fehler der Frau, gar nicht drüber sprechen und so, also es ist ja auch, da tut sich ja gerade auch was und das ist auch verdammt nochmal gut so, weil man einfach sieht, dass es kann helfen, drüber zu sprechen. Man kann auch anderen Frauen helfen mit den Erfahrungen. Und man kann es vielleicht für andere leichter machen einfach, ne? Aber da ist definitiv gerade bei so nicht leichten Themen immer eine Hemmschwelle. Und die muss man für sich selber finden oder beziehungsweise überwinden. Aber auch wenn jetzt Frauen zuhören, die Ähnliches erlebt haben oder denen vielleicht so etwas bevorsteht, die gerade in der Situationen sind, wo sie darüber entscheiden müssen, was passiert mit meinem Kind, was noch nicht geboren ist, kann das einfach helfen. Ich würde dich einfach bitten, Lisa, uns die Geschichte zu erzählen, was vor 3,5 Jahren war. Also wie war dein Leben und was war die Situation?
Ich war mit meinem zweiten Kind schwanger. Also ich hatte schon einen Sohn zusammen mit meinem Mann, eben 2 Jahre alt, war quasi so diese verrückte Corona-Zeit irgendwie, wo auch keiner so richtig an meiner Schwangerschaft auch teilnehmen konnte. Es war ganz, ganz anders als vielleicht auch die erste. Also es war alles so schon sehr still, sage ich jetzt mal. Und ich war rundum zufrieden. Also mir ging es gut, dem Kind ging es augenscheinlich eigentlich auch gut. Es hatte keine Anzeichen gegeben, dass irgendwas nicht stimmen könnte. bis ich dann in der 20. Woche bei meiner Frauenärztin zu diesem Zweitrimester-Screening war und sie sagte, ja, irgendwie, also so beim Rausgehen, ich war schon auf dem Weg, es war, schien nicht dramatisch zu sein. Sie würde mir empfehlen, 4 Wochen später nochmal zu einem Pränataldiagnostiker zu gehen, um die Nieren noch einmal checken zu lassen, weil da würde sie irgendwie was Auffälliges sehen, aber es könnte sich bestenfalls bis dahin auch schon verwachsen haben und sie würde da nichts Schlimmes erkennen. Da wir aber dann in Urlaub fahren wollten und auch länger und ich auch tatsächlich ein Mensch bin, ich kann das dann ganz schlecht parken und das Gefühl in mir war sofort sehr, sehr schlecht. Weiß ich nicht, das kannte ich vorher in der Art und Weise auch noch nicht. Und ich glaube, weil sowieso, das ist das Kind, da möchte ich alles für tun, dass es ihm gut geht und habe gedacht, okay, wenn mir dann einer sagt, wären Sie schon vor 4 Wochen gekommen, so. Das heißt, ich habe quasi noch in dem Wartezimmer bei der Frauenärztin einen Termin gemacht, in einem Pränatalzentrum, wo dann auch mein Mann mitgehen durfte und es war dann schon 3-4 Tage später, dass wir dann quasi da saßen. Koffer waren gepackt, Auto war gepackt, wir wollten eigentlich danach in den Urlaub und einfach nochmal unser Leben zu dritt feiern, unserem Großen erzählen, dass er großer Bruder wird. Und dann ist diese Situation entstanden, die sich immer noch bis heute anfühlt wie ein Film, weil ich da auf dieser Liege lag und sie quasi schon nach wenigen Minuten sagte, nee, mit den Nieren ist alles gut, aber jetzt sind sie ja hier, jetzt habe ich die Pflicht und das unterschreibt man ja auch, ich muss das ganze Kind angucken. So, und dann, ja, war halt das schöne Schwarz-Weiß-Bild da an der Wand. Mein Mann hat ihn zum ersten Mal live gesehen, unseren Sohn. Aber ich hatte schon relativ bald ein sehr schlechtes Gefühl, weil sie immer wieder von Herz zu Kopf, Herz, Kopf, wieder Herz, wieder Kopf und immer so hin und her schwenkte mit ihrem Kopf vom Ultraschallgerät und so still wurde. Und irgendwann habe ich gefragt, und kann man schon was sehen? Und dann sagte sie, ich muss mich jetzt mal eben ein bisschen konzentrieren, deswegen rede ich jetzt gerade mal einmal nicht. Und vorher hatten wir die ganze Zeit ein relativ flüssiges Gespräch und da war so, okay, ich krall irgendwie die Hand von meinem Mann, weil ich wusste, jetzt ist irgendwas wird auf jeden Fall kommen. Also das war da schon klar. Und dann hat sie das Gerät ausgemacht, ein Foto ausgedruckt, mich gebeten, mich hinzusetzen, um uns dann quasi zu eröffnen, dass er bestenfalls, und das ist immer noch auch schlimm genug, einen ganz, ganz schweren Herzfehler haben wird, der sofort nach der Geburt operiert werden müsste, weil er quasi beim zweiten Atemzug erstickt wäre, weil der Körper nicht mit Sauerstoff versorgt worden wäre, also quasi das Herz, die Kabel waren falsch angeschlossen, kann man ganz platt dazu sagen. Und dann weiß ich nicht mehr viel, weil ich war dann irgendwie schon in meinen Gedanken, aber ich habe auf jeden Fall noch aufgeschnappt, Herzzentrum, ganz früh ins Krankenhaus, überwachen, dass er überhaupt überlebt hat. Also da fielen so ganz, ganz, ganz viele Worte, die quasi aber nur so ins Unterbewusste irgendwie eingeflossen sind. Und dann hat sie uns noch vor die Entscheidung gestellt, beziehungsweise uns angeraten, das zu machen, eine Fruchtwasserpunktion vorzunehmen, um halt eigentlich noch weitere Schädigungen auszuschließen. So, ne? So geht man da ja ran. Also ich meine, das ist natürlich auch die Pränataldiagnostik. So ist es. Und wenn man da einmal drin ist, dann folgt auf eine Untersuchung eine weitere. Und gleichzeitig bestand da überhaupt gar kein Zweifel. Nur während wir darüber beraten sollten, fühlte es sich natürlich überhaupt nicht an, als hätten wir überhaupt noch irgendeine Wahl. Weil auch da, was ich gerade sagte, wir wollten einfach nur das Beste für ihn tun, alles wissen, alles machen können, was irgendwie geht. Aber ich saß da im Nebenzimmer mit diesem Zettel in der Hand und habe einfach nur zu meinem Mann gesagt, jetzt ist unser Leben, das jetzt wird gerade alles anders. Also ich habe es nicht gesagt, ich habe es geschrien, geweint, also da kam schon wirklich dieses Gefühl, okay, jetzt nochmal ganz anders als gerade noch. Und dann wurde die Fruchtwasserpunktion gemacht, dann sind wir irgendwie, ich weiß bis heute nicht, wie wir es gemacht haben, aus dieser Praxis raus, haben unseren Sohn von der Kita abgeholt, sind nach Hause gefahren, haben gewartet, dass meine Schwester kommt, um dann auf unseren Großen aufzupassen, dass wir überhaupt erstmal Zeit haben, uns irgendwie zu sortieren. Ja, und dann folgt so ein Wochenende, wo einfach 48 Stunden so lang sind wie gefühlt 6 Jahre, in denen jeder Gedanke durch den Kopf geht von, okay, es wird alles gut, vielleicht haben sie sich vertan, bis hin zu, oh mein Gott, was kommt da raus bei dieser Fruchtwasseruntersuchung und was ist dann? Und das ist ja alles so hypothetisch und so... also am Rande der Verzweiflung, wirklich, am Rande der Verzweiflung kann man es einfach nur nennen. So habe ich mich auch noch nie in meinem Leben gefühlt und kann es auch immer noch schlecht in Worte fassen, was da in uns war. Und am Montag dann, also Freitag war die Untersuchung, Montag wurden wir dann angerufen, ganz unschön. Es hat dann die Genetikerin aus dem Labor gemacht, nicht die Pränataldiagnostikerin. Es war dann auch sehr unschön in der Art der Überbringung, dass sie mir quasi wie, als würde man sagen, ja, ihre Jeans ist in Größe 36 wieder verfügbar. So hat sie mich quasi angerufen, um mir zu sagen, dass unser Kind eine Trisomie 13 hat. Das ist eine sehr, sehr seltene Form von Trisomie. Also lebend kommen damit 1 von 10.000 Kindern überhaupt zur Welt. Wie viele davor schon abgehen, gibt es leider keine Statistiken zu, aber es ist so eine Zahl, wo man einfach nie denkt, dass man es selber ist. Und das wird einem da so hingeklatscht und dann konnte ich ihr irgendwie noch ins Telefon stammeln, dass sie bitte dafür sorgt, dass uns die Pränataldiagnostikerin nochmal anruft, damit wir irgendwie weiter besprechen können, was das heißt. Was ist das? Also, weil ich meine, Google war schon am Wochenende mein ärgster Feind und trotzdem habe ich natürlich da sehr, sehr viel Suchen angestrebt, die mir nicht unbedingt weitergeholfen haben. Ja, und dann standen wir da quasi erstmal irgendwie in diesem luftleeren Raum von, okay, jetzt ist wirklich alles anders. Und das ist auch nichts, was man reparieren kann. Das ist nicht der Herzfehler, den man, auch wenn man sich das nicht wünscht, einen kleinen Säugling am zweiten Lebenstag operieren zu lassen, sondern das ist wirklich, das war das Ende unseres Lebens, seines Lebens. Und ja.
Auch wenn du das erzählst, also ich kann das, mein Magen verkrampft sich gerade, weil ich mir auch vorstelle, also A, ihr seid ja in einem ganz anderen Kontext, ihr wolltet in Urlaub fahren, ihr wolltet nochmal Leichtigkeit haben, ihr wolltet nochmal eigentlich Zeit zu dritt, das war eure Mission. Dann kommt so eine heftige Nachricht übers Wochenende, ihr habt schon ein Kind, aber ihr braucht eigentlich jetzt mal komplett Zeit, um euch neu zu sortieren, zu sprechen. Das ist, hat man ja manchmal auch so, wenn man wichtige Themen als Ehepaar besprechen will und die Kinder überall rumwuseln. Also das heißt, anderes Kind erstmal weg, in Ruhe überlegen, versuchen sich da Gedanken zu machen, Google. Und dann dieser Anruf von einer Frau, die wahrscheinlich gut im Labor ist, aber halt nicht das gut weitergeben kann. Und dann nochmal so eine krasse Nachricht, die hattet ja mit was anderem gerechnet. Also da kann einen keiner drauf vorbereiten. Und das ist, also allein schon vom Zuhören kann ich mir vorstellen, dass, so wie du das beschrieben hast, das will man sowieso nie wieder erleben. Aber was macht man in der Situation? Und ihr müsst ja auch jetzt noch Entscheidungen treffen irgendwie, so die Sinn machen. Wer hat euch in der Situation geholfen? Hat dann zum Beispiel das Gespräch dann mit der Ärztin geholfen, die du schon kanntest, der Pränataldiagnostikerin? Was hat dir dann ein bisschen geholfen, um weitere Schritte zu überlegen?
Ich glaube, als allererstes hat uns tatsächlich geholfen. Also ich konnte das auch nicht wirklich in Worte fassen, aber ich habe meiner Schwester sofort geschrieben, hier ist wirklich was ganz, 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 ganz Schlimmes und wir brauchen irgendwie sofort deine Hilfe. Die kam dann und hat sich dann quasi auch direkt an dem Freitag dann um unseren großen Sohn gekümmert. Und wir sind erstmal wie Zombies zur Alster gelaufen, haben uns da irgendwie auf eine Bank gesetzt und haben gesagt, bevor wir überhaupt irgendwas sprechen, und da ging es ja in Anführungsstrichen nur um diese Herzgeschichte, wo ich wirklich manchmal jetzt sagen würde, nur, und das hat mich schon genug geschockt sozusagen, verrückt genug das sozusagen, wir mussten ihm erstmal einen Namen geben. Wir haben 3 Tage vorher erfahren, dass er ein Junge ist. Wir wollten uns das im Urlaub einfach schön machen. Also so wie du auch gerade sagtest, das war so wie aus dem Leben geschossen einfach, so fällt einfach wirklich rein. Alles war weg. Boden, Himmel, Begrenzung, alles. Jegliches Gefühl und irgendwie auch so eine Überzeugung von sich als Mensch. Also auch da hat es richtig dran, alles war weg, wirklich. Und das hat erstmal geholfen, weil wir erstmal gesagt haben, bevor überhaupt irgendwas passiert, dieses Kind kriegt jetzt seinen Namen. Das Kind kriegt überhaupt erstmal nochmal diesen Platz, um wo es gerade hier geht, um eben genau, was du auch richtig beschrieben hast. Man landet ja sofort in so einer, wie so ein ungefragtes Wildwasser-Rafting, und du hast aber eigentlich Tretbootfahren gebucht, so, ne? Also so ganz bildlich gesprochen. Und da erstmal kurz zu sagen, okay, ich muss da jetzt mitfahren, aber bevor ich einsteige oder kurz mal anhalten, einmal durchatmen, so gut es halt geht. Und ich glaube, das war überhaupt an dem Wochenende sehr hilfreich. Also wir haben ganz, ganz viel Hilfe von meiner Schwester bekommen. Dann auch in den folgenden Tagen von unserer, ich sag mal, Corona-Ersatzfamilie, unseren Nachbarn. Da ging natürlich auch wenig, weil es ja einfach auch schlichtweg irgendwie verboten war. Also ganz, ganz komische Situation. Und dann tatsächlich, wie gesagt, überhaupt nicht geholfen hat die Recherche im Internet, weil ich meine, da landest du nach 3 Klicks in irgendwelchen Foren, wo du eigentlich nicht lesen möchtest, weil es wird nur beschimpft, es wird überhaupt nicht aufgeklärt. Also es gab ganz wenig auch wirklich seriöse Quellen, womit kann diese Herzkrankheit noch zusammenhängen. Weil ich das ist dann mein Kontrollbedürfnis, das weiß ich, das habe ich. Aber schon mal zu wissen, was könnte, so. Und das hat mir zum Teil geholfen, aber die Ergebnisse, die mir gezeigt wurden, haben natürlich auch gleichzeitig wieder ihren Preis gehabt, sage ich mal. Und da irgendwie durchzukommen, sich gegenseitig mit unserem Sohn abzuwechseln, gar nicht so richtig die Chance zu haben, gleichzeitig traurig zu sein, verzweifelt zu sein, Gedanken zu sortieren, also genau, was du beschrieben hast, und das irgendwie so zu parken bis nach 19:30, also es war unfassbar schwierig. Und gleichzeitig auch das größte Geschenk, weil ich meine, es ist halt einfach ein 2-jähriger Junge gewesen, der sein Recht hat, fröhlich zu sein, der Lego bauen möchte um 5:30 morgens. Das war dann auch gleichzeitig genauso hart und genauso schön. Aber ich glaube, als dann dieser Anruf wirklich kam, habe ich einfach nur noch gedacht, okay, jetzt brauche ich wirklich Halt, aber medizinischen, richtigen, fachlichen, seriösen Input sozusagen. Und Zeit. Das heißt, wir haben auch da wieder dann in dem Fall unserer Nachbarin geschrieben. Sie war 3 Minuten später vor unserer Tür. Unser Sohn hat, glaube ich, auch gemerkt mit seinen jungen Jahren, da ist ja sowieso irgendwas, ne? Ist schnurstracks ohne einen Kommentar mitgegangen. Und dann haben wir quasi erstmal auf diesen Anruf gewartet. Um aber auch ehrlich zu sein, wir hatten am Wochenende ja in jegliche Richtung auch schon besprochen, was wie passiert. Und ohne jetzt genau zu wissen, was ist das, lief natürlich trotzdem dieser eine Film auch schon ab. Weil wir eine familiäre Erfahrung haben mit schweren Behinderungen und Pflegefällen. Aber das war noch lange keine Entscheidung, weil ich einfach über dieses, was ist das Petau-Syndrom, was ist Trisomie 13, überhaupt gar keine Ahnung. Was bedeutet das? Und da mir sozusagen oder uns die Möglichkeit zu verschaffen, seriöse Informationen zu bekommen, war uns einfach diese Ärztin ein wahnsinniger Halt und auch in den Tagen danach. Das hat also wirklich geholfen, da erstmal so klar wie möglich einen kleinen Fokuspunkt zu suchen, weil klar sehen konnte ich nicht. Das wird auch in so einer Situation, ist das auch das Wort Entscheidung, also ich benutze das wirklich immer in Anführungszeichen, weil es ist einfach ein Zustand, so emotional, da würde man nichts anderes im Leben entscheiden. Nichts.
Gab es ein Zeitfenster, wo ihr denn eine Entscheidung treffen musstet? War das irgendwie nochmal so ein zusätzlicher Druck oder hattet ihr im Prinzip, auch wenn es nichts bringt, aber erstmal Zeit zu gucken, okay, was machen wir, was wollen wir machen?
Ich habe in mir sehr viel Druck gespürt, beziehungsweise sehr viel, ich war nicht mehr in mir sozusagen. Also ich war mit mir gar nicht mehr verbunden. Ich habe auch immer gedacht, jetzt ist Paul tot. Also es war wirklich auch ganz schwer, zu ihm noch irgendwie den Kontakt zu halten, was aber auch emotional einfach eine total normale Reaktion ist. Habe ich dann natürlich nicht so logisch gesehen, sondern es war einfach ein schweres Gefühl noch dazu, diese Verbindung irgendwie nicht zu spüren. Und ja, wir hatten auch von außen einen Druck, sage ich mal. Es war aber unsere eigene Entscheidung auch teilweise, den anzunehmen, weil ich meine, ich war schon in der 20. Woche. Das ist die Hälfte der Schwangerschaft. Das ist weit. Das ist wirklich weit. Da stand schon unser Kinderwagen unten neu besorgt. Wir hatten schon ein neues Bett. Also es war eigentlich nur noch die Zeit hätte vergehen müssen sozusagen. Aber dementsprechend weit war ich ja auch einfach schon in der Schwangerschaft. Und es gibt bei dem Thema, und das versuche ich jetzt halt immer mehr rauszufinden, weil es einfach da in der Zeit ganz schwer möglich war, belastbare, gute Informationen zu finden, weiß ich jetzt, es gibt natürlich einfach auch medizinisch eine Grenze, laut Gesetz nicht. Laut Gesetz kannst du im Prinzip, möchte jemand urteilen oder nicht, ich tue es nicht, kann bis zum Einsetzen der Venen im Prinzip die Schwangerschaft abbrechen, bei einer medizinischen Indikation. Und das wusste ich da ja alles noch nicht, nur ich hatte bei den Gesprächen mit mit unserer Pränataldiagnostikerin auf jeden Fall rausgehört, und da war sie auch Gott sei Dank sehr, sehr transparent mit uns, dass sie sagte, sie arbeiten halt mit einem Krankenhaus zusammen, die uns das ermöglichen würden. Das war alles noch ganz hypothetisch. Die einzige Sache, die sie uns fairerweise mitgeben möchte, ist, weil ich halt schon so weit fortgeschritten bin, dieses Krankenhaus macht es bis zur Ende der 21. Woche, kann es sozusagen der Arzt mit dieser Indikation entscheiden und die Mutter. Und darüber hinaus entscheidet eine Ethikkommission. Genau, und dein Blick, den haben jetzt die Hörer nicht gesehen, aber ja.
Das heißt, dann kommen noch mehr Leute, die darüber, über eure Lebenssituation entscheiden müssten?
Wenn ich darüber rede, dann sage ich dir ehrlich, da kommt der Knoten bei mir. Weil ich meine, den Rest habe ich echt gut in diesen Jahren bearbeitet, aber ich weiß, das wäre für mich im wahrsten Sinne des Wortes ein Todesurteil gewesen. Weil das, es war schon schlimm genug, ich musste alles entscheiden. Mein Mann hatte überhaupt kein Recht. Das ist auch richtig, aber natürlich in so einer Situation, wie ich jetzt die hatte oder wie wir, passte die nicht zu uns und zu unserer Beziehung und zu dem Kind, was wir beide hatten. Mir dann vorzustellen, ich sitze da wirklich vor einem Tribunal und dazu gibt es leider halt wirklich auch genug Erfahrungsberichte, auch Ärzte, die das sehr stark kritisieren, wo das dann am Ende zu verteidigen ist oder irgendwer irgendwas entscheidet, das konnte ich einfach nicht. Also das war wirklich, also wir haben gesagt, okay, wenn wir uns entscheiden, dann in einer Frist, die da ist, und die war sehr knapp, weil das war tatsächlich dann noch 4 Tage.
Aber das verstehe ich. Also um Gottes Willen, bevor dann noch jemand über euer Leben entscheidet und ihr euch unterwerfen müsst, egal ob es eure, also was, das ist ja überhaupt erstmal auch nochmal ein krasser Punkt, aber klar, okay, also lieber innerhalb von eurer kleinen Familie, weil es auch euer Leben betrifft, aber 4 Tage für eine heftige Entscheidung, mit der du wahrscheinlich vorher, hattest du vorher mal eine Haltung, bevor du Mutter geworden bist, zum Thema grundsätzlich Abtreibung?
Also ich habe mir immer, ehrlich gesagt, Gott sei Dank, ich habe da eine sehr respektvolle Haltung, weil ich immer wieder denke, bei ganz vielen Themen, Sterbehilfe, Abtreibung, ich bin nicht in dieser Situation. Das ist für mich ein Glück und für den anderen sollte es sein oder ihr gutes Recht sein, über das eigene Leben zu entscheiden, in dem Maße, wie es das Gesetz erlaubt. So. Und das war meine Haltung. Wir hatten ganz klare Meinung zu, wir haben auch nicht diese Bluttests gemacht am Anfang, weil wir gesagt haben, okay, also ich meine, wie unwahrscheinlich ist das? So. Ne? Und tatsächlich, auch wenn ich jetzt so Statistiken und Zahlen anschaue, ich arbeite da jetzt ja auch viel mit, die meisten Behinderungen bekommt das Kind während der Geburt oder danach. Also die tauchen erst danach auf. Das ist gar nichts, was man in der Situation alles mit einem Ultraschall oder einem Test sehen kann. Also hatten wir da eine Meinung. Vielleicht ein bisschen naiv, uns trifft's nicht. Und wenn doch, dann kriegen wir es hin. So, aber das habe ich nicht vorhergesehen. Also definitiv nicht. Und nein, ich habe mich nie so in meinem Menschenbild, in meinem Lebensentwurf jemals an dieser Stelle gesehen, so eine Entscheidung treffen zu müssen.
Ich finde, das ist grundsätzlich auch so eine Sache. Meine beiden Kinder habe ich als sogenannte Risikoschwangere bekommen. Ich war beides mal schon über 35, einmal mit 37, einmal mit 41. Und für mich persönlich war klar, ich mache Pränataldiagnostik, alles, was nicht invasiv ist. Bei der ersten Schwangerschaft gab es diesen Bluttest noch gar nicht, also dann halt diese zusätzlichen Ultraschalluntersuchungen. Aber ich weiß noch, als das erste Mal, als ich zu diesem Krankenhaus gefahren bin und diese Ultraschalluntersuchungen hatte, habe ich mich vorher das erste Mal darüber innerlich auch mit mir unterhalten. Ja, was ist denn eigentlich, was machst du denn eigentlich, wenn was ist? Also du willst ja nicht nur wissen, sondern das hat ja auch eine Konsequenz. Und bist du bereit, die zu tragen? Also ich habe versucht, mir vorher schon zu überlegen, hilft mir eigentlich das zusätzliche Wissen oder macht es mir gerade schwer, weil ich gar nicht bereit bin, so eine Entscheidung zu treffen oder so? Also das ist ein bisschen Fluch und Segen. Es ist toll, dass man diese pränataldiagnostischen Methoden hat, wenn man so eine klare Haltung hat, sowieso. Aber es ist halt auch immer etwas, das muss man sich einfach bewusst sein. Da kann eine Entscheidung gefällt werden müssen. Willst du die? Oder sagst du, ich vertraue der Situation, ich will das gar nicht alles wissen, sondern ich gucke, was kommt quasi. Aber das ist schon nicht so heftig, ne? Das kommt nicht nur mit einem Benefit.
Nee, stimme ich dir total zu. Ich glaube nur jetzt in der Situation, in der ich da war, weil ich kann es zumindest mit meiner ersten Schwangerschaft vergleichen, da hatten wir auch ein Thema, weißer Fleck im Herzen und so weiter, wo man nicht unbedingt wusste, wo deutet das jetzt drauf hin. Da habe ich mir ganz klar sozusagen Kosten-Nutzen-Preis überlegt und wir haben an einer Stelle gesagt, okay, jetzt hören wir auf zu untersuchen. bin ich auch bis heute froh, dass wir es nicht weitergemacht haben, weil am Ende war alles gut, so, ne? Und gleichzeitig, wenn ich weiß, ich war ja einfach in dieser Situation, das kannst du dir nicht vorstellen. Also wirklich, das ist auch, also da könnte man so gut sagen, ja, ich bin bereit und ich werde dann entscheiden und ich bin dafür gewappnet. Nein, ganz einfach nein, weil das übersteigt wirklich jegliche emotionale und mentale Vorstellungskraft.
Plus natürlich, dein Kind ist in deinem Bauch. 20. Woche, ich glaube, das spürt man auch schon, also Bewegungen, ja, du bist komplett dabei, schon diesen... die Verbindung aufzunehmen. Eigentlich sind ja auch grundsätzlich, ich habe die immer eigentlich so Ultraschalltermine immer als schön gesehen, weil ich dachte, ach, dann sehe ich das Kind mal und dann hat man, eigentlich ist man danach so, ich war danach immer froh und das war immer so ein schöner Termin. Und jetzt so eine Entscheidung über Leben und Tod zu treffen, mit einem Kind, was in einem selber drin ist, mit einem lebt, das ist ja schon unvorstellbar. Also es ist,
ja, und gleichzeitig zu wissen, es stirbt. Egal, was ich tue. Weil, sag mal, warum ich Pränataldiagnostik immer noch befürworte, ist, wenn du etwas findest, was behoben werden kann, wo du weißt, du musst ganz früh die Geburt planen, du musst in das richtige Krankenhaus gehen. Aber mit dieser Diagnose hatten wir diese Chance ja gar nicht. Also, ich meine, er hätte seinen zweiten Atemzug getan, und wäre erstickt.
Auf jeden Fall. Ich wollte auch gar nicht die Pränataldiagnostik irgendwie in Kritik bringen. Ich wollte nur sagen, da kommt eine Verantwortung mit. So, ne? Also da fängt es schon an, eben, dass man nicht alles in der Hand hat. Aber bevor ich Mutter geworden bin, habe ich einfach gedacht, ja, also ich habe ziemlich viel in Kontrolle in meinem Leben. Ich kann ziemlich viel bestimmen. Und mit dem Mutterwerden ändert sich halt ganz vieles. Man muss ganz viel vertrauen, sonst wird man wahnsinnig. Und auch da, was hast du gerade schon gesagt, eine Geburt ist gefährlich. Also du kommst nicht in dieses Leben, ohne ein verdammt Risiko zu haben, einfach weil eben unter der Geburt Sachen passieren können. So, ne? Das ist ja auch absurd. Um ins Leben zu können, kann viele Sachen schiefgehen. Und es ist ja auch wichtig, sich davon frei zu machen und zu sagen, ne, es geht nicht anders. Aber jetzt so eine heftige Entscheidung da zu treffen, diese 4 Tage, sind die auch bei dir wie in einem Film gewesen, so wie dieses erste Wochenende? Oder habt ihr das anders gemacht? Und wie war der Prozess?
Also wir haben uns erstmal dann in dem Telefonat sozusagen wirklich neutral, und da muss ich auch wirklich, da schätze ich die Ärztin ganz, ganz hoch, auch im Vergleich zu anderen Geschichten, die ich leider dann gehört habe. Sie war sehr wohlwollend mit uns, egal in welche Richtung. Sie hätte und hat uns in jegliche Richtung unterstützt. Was wir zusammen beschlossen haben, ist erstmal an dem nächsten Tag hätten wir eigentlich mit dem Chefarzt im Herzzentrum sprechen sollen. Das haben wir erstmal abgesagt, weil wir gesagt haben, okay, das ist jetzt gerade nicht das Dringendste. Und ich glaube, das ist auch sozusagen unsere Fähigkeit gewesen, immer, also das haben wir dann, glaube ich, einfach an diesem Wochenende irgendwie auf Knopfdruck machen müssen, zu funktionieren sowieso, umzuschalten auf jetzt ist gerade mal für ein paar Minuten alles gut, weil es der Große braucht, dann müssen wir aber auch irgendwie direkt auf zusammen traurig sein umschalten, weil wir wissen, wir haben dafür nur diese kurze Zeit, also es war immer alles sehr so Boxing verpackt, also irgendwie, es hatte alles so seine Pakete. Und nachdem wir dann mit ihr gesprochen haben, währenddessen noch, und ich glaube, dafür kennen wir uns, also mein Mann und ich, uns lang genug und gut genug, dass wir ja auch schon gewisse Gespräche auch am Wochenende geführt haben, was wäre denn dann, wenn, dass da eigentlich für uns beide schon die Richtung auf jeden Fall eben hin Richtung, nicht wollen wir das, nicht schaffen wir das, weil es gab nichts zu schaffen und nichts zu wollen. Es war mehr ein Warten, wann würde er denn sterben? Weil die Aussagen auch schon in meinem Bauch sehr, sehr, sehr schlecht waren bei dem Zustand, den er halt hatte und mit den Schädigungen, die sie auch im Ultraschall gesehen haben. Und ich glaube, das hat uns zumindest geholfen, das war nicht nur diese Zahl oder diese Diagnose P-Tau-Syndrom, sondern das war so, wir haben das gesehen. Ja, und das musste ich mir auch nochmal zeigen lassen. Also das hat mir geholfen, das ist wirklich nochmal, wir haben nicht nochmal einen Ultraschall gemacht, aber sie hat mir nochmal die Bilder gezeigt, dass ich sehe, okay, ein Gehirn ist eigentlich so groß, ein Kleinhirn, und das Kleinhirn ist zu klein. Und da ist ganz viel Schädigung sozusagen, die sichtbar ist. Also das hat mir auf jeden Fall geholfen oder uns beiden. Die Tage waren dann wirklich wahnsinnig verrückt, weil dann kommen natürlich noch 1000 Gespräche. Dann musst ja auch wirklich einen Prozess durchlaufen, um einer Strafe zu entgehen, weil es ist ja eigentlich eine Straftat, eine Abtreibung vorzunehmen, zu jeglicher Woche. Und du hast gewisse Faktoren, die du abarbeiten musst oder einen Prozess, den du durchgehen musst, laut Gesetz. Eben bei dieser späten Woche brauchst du eben halt diese medizinische Indikation. Die darf wiederum erst ein paar Tage, 3 Tage nach der Diagnose folgen. Dann brauchst du noch einen anderen Arzt, dann eben deine eigene Bedenkzeit. Interessanterweise, wir mussten nicht noch zu einer Beratung, also das ist im Vergleich zu den Abtreibungen in der 12. bis zur 12. Woche ja, das mussten wir nicht machen, ich habe es trotzdem getan, weil es einfach so auch da, ich weiß es ehrlich gesagt gar nicht mehr, warum ich es gemacht habe, ich habe es gemacht, Punkt. Also es war wirklich so ein Rauschen, ne? Also ich bin einfach mitgeflossen. Und dann die Tage waren voller Termine, was eigentlich überhaupt auch so ein Abbruch bedeutet, also auch das, wie läuft es eigentlich ab? Und ja, es ist eine Geburt. Es ist eine ganz normale Geburt, die für mich auch sehr besonders war, weil ich weiß, ich kann auf normalem Wege eigentlich keine Kinder bekommen. Das heißt, ich habe meinen ersten Sohn und auch meinen dann vierten Sohn per Kaiserschnitt bekommen. Das heißt also, ich wusste im Prinzip ja auch, das ist die einzige Geburt, die ich jemals haben werde. Mich da rein, wie läuft der Prozess? Macht mein Körper mit? Wie macht mein Körper mit? Darf mein Mann mit während Corona? Also das waren so viele Fragen. Unterschriften unter irgendwelche Medikamente, die ich dann kriegen muss, die natürlich alle off-label sind. Stimmen sie allen Risiken zu? Ja, was soll ich denn tun? Also einfach dieses, ich habe ja gar keine Wahl. Ne? Und sich immer wieder das bewusst zu machen. Aber wir haben uns dann dafür entschieden, eben den Zeitpunkt zu bestimmen. Wir, genau was du auch gesagt hast, wir beide, wir als diese Familie, die wir eigentlich haben wollten, wo unser Paul auch immer seinen Platz haben wird. Also er ist ja trotzdem unser Kind. Also ich meine, so schlimm es ist, sowas zu entscheiden, aber uns, sobald wie wir beide aufgestellt sind und wie wir auch dann irgendwie mit dem Trauern auch irgendwie weitermachen wollten und mussten, für uns war es richtig, diese Entscheidung da dann zu treffen. Und als dann auf einmal irgendwie, ich glaube dann Mittwoch, kamen wir dann aus so einem Krankenhaus dann da raus, alle Termine waren gemacht, alle Unterschriften gesetzt und dann sind wir erstmal wirklich in so eine Leere gefallen. Also dann war, okay, was machen wir denn jetzt? Also jetzt haben wir diese Zeit, die wir uns vorher gewünscht haben und die war dann trotzdem so groß irgendwie, dieses Loch. Aber wir haben es dann genutzt, um halt Abschied zu nehmen und das auch wirklich vorzubereiten mit ihm. Und mit ihm zu sprechen und uns Zeit zu nehmen und was aufzuschreiben, unseren Abschied zu gestalten. Ja, bevor es dann an dem Freitag, also sprich eine Woche nach der Diagnose, schon ins Krankenhaus ging.
Wie war das für dich? Da kommt jetzt vieles ja auch zusammen. Die erste Geburt, natürliche Geburt, oder es ist falsch zu sagen, ich weiß nicht, fühlt sich wahrscheinlich falsch an, das Wort Geburt zu sagen in dem Hinblick für dich, oder?
Nee, kannst du ruhig sein.
Ja, also das Gebären zu erleben, wo es gleichzeitig bedeutet, dass das Kind lebt nicht mehr. Und aber das für dich als körperliche Erfahrung, ich meine, für jede Geburt brauchst du unglaublich viel Kraft, körperlich, aber auch mental. Du musst es ja schaffen. So wie, ich kann mir das kaum vorstellen, diese Kraft zu haben und zu wissen, das ist, also unter diesen Umständen diese Kraft aufzubringen. Ich kann es mir kaum vorstellen. Wie hast du das geschafft?
Also ich glaube, es sind zwei Antworten. Also ich weiß auch immer noch nicht genau wie. Ich kann jetzt Vermutungen anstellen oder sagen, was ich glaube, was Faktoren waren, die mir geholfen haben in ihrer Gänze. Ich glaube, es ist nicht das eine. Dass mein Mann dabei war, ist selbstverständlich. Und dass wir einfach beide wussten, das ist jetzt dieser Schritt. Und nicht, wir haben uns ihn ausgesucht, weil das ist immer noch ganz stark in Zweifel, aber es war einfach die einzige Wahl, die wir hatten und die haben wir getroffen. Das, ihn da an meiner Seite zu wissen, als genauso traurigen, aber trotzdem auch stärkenden Menschen sozusagen an meiner Seite. Ich habe für mich tatsächlich, ich sag mal mit Paul, so einen kleinen Pakt geschlossen. Also ich meine, wir haben Abschied genommen, ich habe ihm das erklärt, gesagt, dass es überhaupt nicht das ist, was ich irgendwie für ihn wollte, was ich mir nicht vorstellen kann. Und gleichzeitig weiß ich, dass es dann jetzt zu diesem Zeitpunkt für uns alle trotzdem der beste Weg ist. Und hatte ein paar Monate vorher ein Buch über die Macht der Visualisierung gelesen und habe mir wirklich vorgestellt, während ich diese verfluchten Tabletten genommen habe, die ja eigentlich im Prinzip das Gegenteil von dem machen, was ich eigentlich wollte sozusagen, habe da ganz stark an mir gearbeitet, das irgendwie zulassen zu können, weil das jetzt der einzige Weg ist, den ich jetzt habe. Also auch mit ganz viel, gar nicht Kraft, sondern eher sich hingeben sozusagen verbunden gewesen und habe mir wirklich vorgestellt, wie diese Tablette sozusagen einfach das auslöst, was eigentlich erst ein paar Monate später hätte passieren sollen, nämlich dass er selber anfängt, sich ja mit auf die Welt zu bringen. Und ich weiß es nicht, ich kann es dir wirklich nicht sagen, es war zu viel, es war ganz, ganz viel Kraft in meinem Körper, aber auch gleichzeitig nicht an der Stelle, wo ich es brauchte, also es ist pure Verzweiflung auch da. Eine ganz, ganz tolle Hebamme auch da, die sehr auf uns und auf mich vertraut hat und sich aber auch gleichzeitig, während ich mit meinem Körper so stark beschäftigt war, ganz wunderbar um Matthias gekümmert hat, weil ich meine, das ist dann wiederum der ganz große Unterschied zu einer normalen Geburt. Weil da, ja, bestenfalls arbeitest du gemeinsam auf dieses Schöne hin. Und die Rolle der Frau ist ganz klar, aber jetzt hatte er eine ganz andere Rolle als Vater als bei einer normalen Geburt auch noch. Plus das Wissen, was ich gerade durchmachen muss. Ja. Ja, ich hatte erst echt furchtbare Angst, weil ich halt auch nicht die Medikamente so hoch dosiert nehmen durfte, wegen des Kaiserschnitts eben vorher, dass es nicht zu Rupturen kommt, weil das tatsächlich auch eine der größten Risiken bei so späten stillen Geburten dann, die ausgelöst werden mit den Medikamenten. Es hätte zwischen 1 bis 7 Tagen dauern können, war sozusagen die Ansage. Also ganz, ganz unschöne Vorhersagen, die stressen mich auch heute noch, weil ich eben genau, jetzt habe ich wirklich komplett die Kontrolle verloren, aber diese kleine, jetzt nehme ich diese Tablette und die macht das jetzt. Das wollte ich irgendwie nicht abgeben, diese Kontrolle. Musste ich aber. Da hat mich aber die Ärztinnen dort sehr, sehr gut auch begleitet, dass sie gesagt haben, wir geben ihnen so viel wir dürfen und das wird ihr Körper schaffen und sie werden das schaffen. Und ich glaube, dadurch ging es auch wirklich schnell. Also ich glaube, es waren insgesamt von Tablette 1 bis zur Geburt 10 Stunden. Oder 12. Ja, aber wirklich, also es war schnell dann dafür. Ich habe wirklich runtergefahren. Also ich meine, ich kenne diese normale Geburt ja leider sozusagen nicht oder ich bin bei der ersten Geburt bis zu einem gewissen Punkt gekommen und kann es mir vorstellen. Ich habe mich aber wirklich abgeschottet. Also ob ich das wirklich gemacht habe oder ob das einfach mein System von zu viel beschlossen hat, okay, jetzt kannst du eigentlich dich nur noch darum kümmern, habe ich mir, während noch Ärzte reinkommen, dich 1000 Sachen fragen, wollen sie Fotos, wollen sie dies, du weißt überhaupt nichts, du willst einfach nur bis zu diesem Punkt irgendwie kommen, du willst die nächste Stunde überleben, habe ich auch wirklich immer so versucht, in dem zu bleiben, wo ich jetzt gerade bin. Und wenn ich gesagt habe, ich möchte jetzt irgendwie eine Runde spazieren gehen, dann haben sie mich alle ganz böse angeguckt in dem Sinn, aber die eine Schwester hat es mir dann doch erlaubt, weil ich gesagt habe, ich brauche das jetzt. Und es hat sich auch dann bewiesen, dass es gut war. Also da musste ich mir einfach vertrauen. So, und das habe ich irgendwie geschafft, finde ich bis heute auch noch sehr bewundernswert, muss ich sagen. Und gleichzeitig, als er dann da war, hatte ich keinen Plan mehr. Also bis dahin war irgendwie, aber dann nicht mehr.
Was hat die Hebamme gemacht? Habtet ihr vorher überlegt, soll er nochmal auf den Bauch, auf den Körper, soll er weg? Wie habt ihr es gemacht?
Also wir wurden alles vorher gefragt und waren aber Gott sei Dank mit uns selbst so schützend, dass wir gesagt haben, wir entscheiden dann alles. Weil wir haben jetzt schon gezeigt, wir können in Ausnahmesituationen entscheiden. Das heißt, wir werden auch in dieser Ausnahmesituation das Richtige für uns entscheiden. Und deswegen musste ich gerade so ein bisschen schmunzeln. Und das ist auch einfach wirklich, das ist eine schöne Erinnerung davon. Sie hat ihn halt in ein Handtuch gewickelt. Und hat gesagt, Mensch, was für ein süßer Mucki. Das war einfach, es ist seit diesem Moment sowieso alles immer gleichzeitig in meinem Leben. Und auch in diesem Moment war auch alles. Weil auch irgendwie dieses Gefühl zu haben, ich habe es geschafft und gleichzeitig mit dem Wissen, es ist auch das Ende, es ist ein Anfang, es ist ein Ende von allem, also alles ist verrückt, es gibt dafür keinen Maßstab, sage ich mal. Und aber als sie das gesagt hat und dann hat mein Mann ihn halt in den Arm genommen, ich muss ehrlich sagen, ich war da erstmal so körperlich noch, ich musste mich erst wieder einsammeln von überall. Also gefühlt schwebte mein Kopf irgendwo ganz woanders, der Körper fühlte sich auch nicht mehr an, als würde er irgendwie noch zusammengehören. Da brauchte ich erstmal viel, ja, wirklich Kraft, mich da wieder zusammenzuholen, was ich bis dahin vielleicht geschafft habe, mich zusammenzureißen sozusagen. Und dann hatten wir ihn ganz lange im Arm. Also man hat vorher uns gesagt, er könnte Fehlbildung auch außen haben. Das war aber tatsächlich überhaupt gar nicht. Also er sah einfach unfassbar zuckersüß aus. Man konnte aber sehen, dass auch er anders aussieht. Aber das wussten wir in dem Moment trotzdem nicht. Ist es jetzt einfach, weil es so früh ist? Oder ist es, weil er diese Krankheit hatte? Das war am Anfang noch sehr schwer zu integrieren sozusagen. Haben sie sich vertan? Und ne? Also, aber ich habe es ja gesehen. Ja, deswegen sage ich ja dieses, ich habe das Ultraschallbild gesehen, das ist für mich wirklich der Schlüssel gewesen, das zu haben. Und ich bin da rational, naturwissenschaftlich, ich glaube da nicht, dass es ein Wunder gibt. So. Und dann haben sie uns eigentlich tatsächlich in Ruhe gelassen. Also ganz einfach, wir waren auch wirklich ja in einem Kreissaal, nebenan das normale Geburtsgeschehen. Das war, hatte ich da dann auch erst mitbekommen, vorher habe ich das gut ausgeblendet. Da hat es dann begonnen, komisch zu sein irgendwie. Und wir auch wussten, wir sind ja auch auf der normalen Station. Zwar irgendwo ganz am Ende, aber es ist trotzdem einfach die Geburtenstation. Und gleichzeitig haben sie das so schön begleitet. Wir haben dann selbst Fotos gemacht, weil wir das für uns persönlich nicht schön fanden, ihn irgendwie zu verkleiden oder irgendwie zu verpacken in dem Sinne. Also das ist aber auch, finde ich, eine ganz... Also das kann man sich vorher nicht überlegen. Wir haben was dabei gehabt, irgendwie Tücher. Aber er war bei uns so. Und in einfach, das war das Einzige, was wir noch tun konnten. Irgendwie diese kurzen Momente so aufsaugen, dass sie gefühlt für ein ganzes Leben reichen.
Ich habe auch mal mit einer Geburtsfotografin ein Interview geführt. Und sie hat auch stille Geburten erlebt, wo man auch zum Teil nicht wusste, dass es eine stille Geburt ist. Und auch da, das ist auch jeder entscheidet das für sich selbst, aber sie hatte eine Rückmeldung von einer Familie, die gesagt hat, danke, danke, dass sie da waren, weil unsere Trauerverarbeitung kam erst viel später und die Fotos haben uns so geholfen, dass wir da nochmal für uns irgendwie klargekommen sind. Hätten wir die nicht, dann wäre das so wie, mein Gott, ist das wirklich passiert? Also für viele Menschen können diese Bilder sehr, sehr, sehr wertvoll sein. Bestimmt für einige auch schwer anzuschauen. Aber ich kann es mir sehr gut vorstellen, dass das für die Verarbeitung wirklich helfen kann. Es ist real. Das Kind war da. Paul war da. Ich habe ein Foto von ihm. Es gab ihn.
Ja, genau. Wir haben auch gesagt, also in dem Sinne, hört sich jetzt blöd an, löschen kann man sie immer noch. Wir haben sie ausgedruckt. Wir haben sie hier in unserer Nähe. Also sie sind verfügbar. Aber es war... ehrlich gesagt, vorher kaum vorzustellen, will ich es nicht. Also genau wie du auch sagtest, das ist so ein ganz, ganz individuell. Aber ich glaube, sie zu haben, ist auf jeden Fall ein großes Geschenk, sie mitnehmen zu können. Und gleichzeitig aber auch da ganz viel, und da folgt ja so viel noch mehr. Wie ist es für mich gut? Ne, da beginnt ja eigentlich. Also ich meine, wir haben Abschied genommen, aber das ganze Abschiednehmen dauert Jahre. Das dauert wahrscheinlich bis zum Ende meines Lebens, damit einfach ihn so mitzunehmen. Da ist das ein Baustein, aber dann kommt ja noch so wahnsinnig viel mehr. Und ich konnte es mir am Anfang nicht vorstellen, diese Geburt irgendwie überhaupt zu erleben, zu überleben, danach darüber reden zu können und gleichzeitig bin ich denen, die dabei waren und das, was ich geschafft habe, sehr dankbar, wie es dann war. Und es ist ein ganz komisches Wort in dem Zusammenhang, aber es war in dem Maße, in dem es sein konnte, auch schön, weil die Umgebung das so schön gemacht hat, sozusagen. Und gleichzeitig muss ich dir sagen, also wie gesagt, ab dem Moment danach und vor allem dann, als sie ihn dann mitgenommen haben, da ist nichts mehr. Also da war dann mein, also bis dahin war ich vorbereitet sozusagen. Und da habe ich wirklich gemerkt, okay, bis dahin habe ich irgendwie geschafft, mir das Unvorstellbare vorzustellen, aber danach war einfach nichts mehr mit vorstellen. Dann bin ich einfach auch zusammengebrochen.
Das bedeutet, ihr konntet Paul nicht mit nach Hause nehmen?
Also es gibt alle Möglichkeiten in dem Sinne. Es gibt sehr, sehr viele Möglichkeiten. Auch da ist das deutsche Recht wieder sehr interessant. Es gibt ja bestimmte Grenzen, wann muss ein Kind beerdigt werden, wann kommt es ins Personenstandregister und so weiter. Also das sind sehr unterschiedliche Regelungen. Wir für uns in der Situation, in der wir waren, haben aber entschieden, das ist sozusagen unser Abschied an dem Moment. Und vielleicht sogar schon an dem Tag davor eigentlich für uns in Ruhe, mit ihm noch zusammen.
Sozusagen. Das heißt, ihr seid zu zweit, habt ihr das Krankenhaus verlassen? An dem Tag noch?
Nee, das war dann, also ich habe ihn dann abends zur Welt gebracht und dann durften wir da quasi noch übernachten. Also es gibt auch welche, die dann sofort gehen. Das hätte ich mir jetzt persönlich nicht vorstellen können. Aber vor allem auch, weil ich ja wusste, ich habe diese Tür nur gesehen, wie die dann aufgeht im Krankenhaus. Und ab dem Moment ist die Welt wieder da, sozusagen. Also, und es gibt nicht diesen Knopf, den ich mir wünsche. Und wenn es eins gab, dann war es zumindest noch diese Nacht, diese Stunden ohne Schlaf, aber mit irgendwie Reden, Weinen, nur wir beide, im Vergleich zu, wir kommen wieder hierher und unser Sohn hat auch wieder alles Recht der Welt, der zu sein, der er ist und das von uns zu verlangen, das hätte ich da noch nicht geschafft. Also deswegen, und da sind wir dann noch geblieben und wurden einfach noch, also jetzt nicht gut umsorgt, aber wir mussten einfach nicht raus in diese Welt. So.
Hätte es eine Möglichkeit gegeben oder hätte es dir geholfen, einen psychologischen Beistand zu haben? Wird da überhaupt drauf geachtet? Also geht es jetzt hier medizinisch erstmal um die körperliche Sache, aber so einen schweren Moment als Mutter, als Familie zu durchstehen, was bietet einem das Gesundheitssystem noch dazu an?
Ganz platt gesagt, mir hat das Gesundheitssystem erstmal rein medizinisch nur das angeboten, dass ich diese Geburt habe und ab dann war ich einfach wieder ich. Ich ohne Kind, ohne irgendwas. Da kommt keiner und sagt, brauchen Sie einen Krankenschein? Da sagt keiner, Mutterschutz ja sowieso nicht. Also da gibt es ja auch Grenzen dafür, unter die ich nicht gefallen bin. Da braucht das Kind ein gewisses Gewicht, eine gewisse Lebenswoche. Also es sind ganz abstruse Regelungen. Das heißt, was ich da für mich gemacht habe, ist sozusagen erstmal mir eine Krankschreibung zu besorgen. Weil ich meine, rein rechtlich, theoretisch hätte ich quasi am Montag wieder arbeiten gehen können. Oder nein, ich hatte ja noch Urlaub, aber ne, so. Das habe ich also für mich oder wir für uns entschieden, mein Mann genauso für sich, dass wir erstmal raus sind aus dieser Welt irgendwie für eine Zeit. Ich hatte schon vorher eine Psychologin an der Seite für andere Themen. Das ging dann natürlich darin nahtlos über. Also das heißt, aber auch da hätte ich mich in einer solchen Situation genau in die gleiche Reihe stellen müssen wie alle anderen, die auf eine Therapie warten. Also da hat das Gesundheitssystem leider von der Krankenkassenseite sozusagen keine Vorkehrung in irgendeiner Art und Weise getroffen. Du kannst, das weiß ich aber auch erst heute durch meine Recherchen fürs Buch, du kannst natürlich trotzdem immer noch in Beratungsstellen gehen, also die auch in Schwangerschaftskonflikten beraten, die auch dann eben Betreuung anbieten. Das wusste ich zu dem Zeitpunkt. Hätte ich wahrscheinlich gewusst, wahrscheinlich habe ich auch irgendwo diesen Zettel gehabt, aber das ist nicht durchgedrungen sozusagen. Und weil ich sie aber ja auch schon hatte, meine Therapeutin.
Aber es bedeutet ja trotzdem, dass du dich selber drum kümmern musst. Es ist nicht, dass zum Beispiel die Hebamme oder die Ärztin sagt, passen Sie auf, wir empfehlen danach, keine Ahnung, lassen sich 2-3 Wochen krank schreiben, kommen Sie erstmal zur Ruhe zu Hause oder wir haben hier die und die Psychologinnen an der Hand, die sind darauf geschult. Also es gibt keinen vorgefertigten Weg oder kein Netz, in das du fallen kannst, sondern du musst das selber machen. Und theoretisch kann es auch so sein, okay, business as usual tomorrow und dann bin ich wieder um 9 Uhr auf der Arbeit, so ungefähr.
Also kann passieren, ist gar nicht so unrealistisch, glaube ich. Es kommt halt total gut drauf an, wie gut du für dich sorgst, ne? Oder wer für dich sorgt in so einer Ausnahmesituation. Weil ich meine, das gibt's ja in normaler Trauer, sage ich jetzt mal, auch schon genug, dass Menschen sich irgendwie direkt wieder in die Arbeit stürzen. Oder nur, ich meine, ich war 6 Monate schwanger, also ich hätte eigentlich zum Beispiel auch ein Wochenbett gebraucht. Ich hätte eigentlich eine Rückbildung gebraucht. Du sagtest gerade das Wort Hebamme. Meine Hebamme zum Beispiel, ich hätte ein Recht auf Weiterbetreuung gehabt, die hat sich ab dem Moment nicht mehr gemeldet. Ich weiß nicht, woran es liegt, bis heute nicht. Wenn ich jetzt so darüber nachdenke, da war es nur ein Problem von vielen und ganz hinten in der Kette. Und gleichzeitig, wenn ich es heute betrachte, was ist dafür gut, weil ich mich ja schon auch mit dem Thema viel befasse, was sind Stellschrauben, wo es scheitern kann, wenn jemand nicht diese Unterstützung von außen hat, wenn jemand nicht gut für sich in dem Moment sorgen kann, weil er die Kraft nicht hat, was völlig verständlich ist, dann braucht es genau diesen Menschen. Aber bei mir war die dann einfach nicht mehr da. Also so quasi kein Kind, keine Schwangerschaft.
Aber Wochenbett und der Körper muss sich ja sowieso zurückbilden. Also auch das ist ja ein das Wochenbett ist ein wahnsinnig wichtiger Zeitpunkt.
Ja, da hat aber tatsächlich keiner mehr drauf geachtet.
Was, als ihr nach Hause gekommen seid, als die Welt wieder laut draußen und bunt war oder auch schwarz-weiß, aber sie war trubelig. Was habt ihr eurem Sohn erzählt zu Hause?
Also wir haben ihn in dem Moment, also wir haben uns da ganz, ganz viele Gedanken drüber gemacht, wie wir da mit ihm umgehen. Erstmal haben wir ihm einfach gesagt, wir sind traurig. Mama war im Krankenhaus oder wir waren im Krankenhaus, Mama hatte was am Bauch sozusagen. Also weil das war einfach sichtbar und so präsent und irgendwie auch für einen Zweijährigen gerade noch irgendwie verarbeitbar, sage ich jetzt mal. Und was uns halt, also alle haben gesagt, ihr müsst mit ihm darüber reden und das war uns auch bewusst. Und das, also ich meine, wir haben noch ganz, ganz, ganz viele andere Sachen leider danach erlebt, über die wir mit ihm sprechen und wo wir auch ganz offen mit umgehen. Aber zu diesem Zeitpunkt war ich nicht bereit, waren wir nicht bereit, das in einer kindgerechten Form zu verpacken und zu sagen, das ist das, worüber wir reden können, ohne dass ich komplett auseinanderfalle. Weil, ne, also das wir sind traurig und Mama geht's gerade nicht gut, aber dann, weiß ich nicht, mit seinen 2 Jahren, dann hat er gesagt, möchtest du Wärmflasche, so. Und so haben wir uns sozusagen irgendwie arrangiert und für den Moment reichte das erstmal, weil mehr konnten wir nicht.
Ist ja auch völlig in Ordnung. Also klar, 2 Jahre, das ist auch erstmal abhängig vom Alter des Kindes. Fragen werden da wahrscheinlich noch gar nicht gekommen sein. Aber der Moment kommt, ne, dass ihr wieder in das normale Familienleben in Anführungsstrichen zurückgeht, was anders ist, als ihr euch vorgestellt habt. Überhaupt für das Jahr, du hast gesagt, ihr hatten schon einen Kinderwagen, alles war schon bereit, alles war schon quasi für das neue Familienmitglied vorbereitet oder in verschiedenen Stationen schon vorbereitet. Und dann wird es anders. Gibt es einen Ort, wo du hingehen kannst, wo du an Paul denkst? Oder ist es etwas in deinem Herzen ein Ort oder ist es ein Foto oder eine Erinnerung?
Davon haben wir uns ganz, ganz viele Sachen geschaffen sozusagen. Also es gibt auch ein Grab, aber das kommt auch wieder noch schlimm dazu. Wir wurden nicht informiert, wann diese Bestattung ist. Das ist auch noch das nächste Vergehen. Das heißt, wir wollten dahin. Mein Mann hat telefoniert und dann hieß es immer, nee, wegen Corona ist das verschoben und verschoben. Und irgendwann nach 1,5 Jahren hieß es, nee, das war doch an dem und dem Datum. Also es war auch nochmal sehr, sehr heftig. Aber das Gute ist, ich brauchte den Ort nicht. Für mich, weil mein Abschied war sozusagen davor, das hatte ich ja auch, das war mir wirklich total wichtig. Und das meine ich auch mit diesem, man muss so gut in so einer abstrusen Situation für sich schon irgendwie wissen, was ist jetzt gut und was finde ich vielleicht auch noch in ein paar Monaten gut und in ein paar Jahren, das ist super schwer. Waren wir leider schon darauf vorbereitet, weil wir auch schon davor ziemlich viel ja, Leid und Todesfälle auch in unseren Familien irgendwie erlebt haben. Das heißt, da konnten wir uns so ein bisschen auf uns verlassen sozusagen. Das war eine gewisse Sicherheit es dann gegeben hat. Gleichzeitig, wir haben einen Ring machen lassen, das ist der, den ich auch am Finger habe. Das heißt, ich habe ihn eigentlich quasi immer dabei. Das ist Pauls Ring, das weiß auch jeder. Das weiß auch unser Kleinster, wenn er da an meinen Finger geht, dann dreht er den Stein nach oben und sagt, Pauls Ring. Also das ist für uns alle irgendwie, aber ich trage ihn so. Vielleicht ist das irgendwie auch ein bisschen symbolisch. Wir haben nicht das Foto seiner Geburt oder wie er nach der Geburt aussah, sondern wir haben das Ultraschallbild bei uns stehen, neben noch dem von der danach folgenden Fehlgeburt von dem Baby. Die Kuscheltiere, die wir eigentlich für Paul schon gekauft haben, haben wir dann dem großen und dem jetzt kleinsten Sohn geschenkt, weil wir einfach wollten, das hätte ich nicht in eine Kiste stecken können. Also das heißt, das ganze Haus ist oder die ganze Wohnung ist eigentlich voll und wir sowieso. Und das meine ich auch, als wir dann irgendwann konnten, haben wir es in unsere Geschichte auch den Kindern oder dann halt eben auch noch dem Großen das auch erzählt. Und dadurch gibt es einfach wahnsinnig viele Orte, also und Zeiten und Tage und ganz viel Fragen und ja, also ist immer irgendwie da.
Was für eine schöne Idee mit dem Ring. Welchen Stein hast du dir ausgesucht? Habt ihr den bewusst ausgesucht?
Ich bin mit dem Gedanken irgendwie irgendwann eines Tages aufgewacht, ich möchte einen Ring mit einem blauen Stein. Ich weiß nicht warum, ich trage nie irgendwas Blaues. Das ist ganz, also, oder nicht Schmuck sozusagen. Und ich habe ihn dann auch komplett selbst entworfen mit meinem Mann. Wir haben gesagt, wie soll der geschliffen sein, wie dünn, was soll eingraviert sein. Und er wurde dann tatsächlich genau nach unseren Wünschen gemacht. Das Abholen und Machen war auch heilsam und gleichzeitig auch super schwer. Aber ich habe ihn noch kein einziges Mal abgemacht seitdem. Doch, zum Kaiserschnitt meines vierten Kindes musste ich. Aber dann habe ich ihn mir ganz schnell wieder geholt.
Das ist also einer der wichtigsten Schmuckstücke, einer der wichtigsten Ringe neben dem. Hast du einen Ehering?
Ich habe einen Ehering, aber ganz ehrlich, der ist auch da und der ist auch wichtig, aber das ist einfach, ja.
Das finde ich toll. Das finde ich eine ganz schöne, das fühle ich fast hier an meiner Hand. Also, wie schön. Das finde ich eine tolle Idee. Da muss man ja auch erstmal drauf kommen, ne? Also, da hattest du die Eingebung. Ich möchte das haben und wunderschön, finde ich gut. Finde ich eine gute Möglichkeit, das so zu machen. Jetzt ist euer Sohn, der damals 2 war, schon älter. Welche Fragen stellt er? Stellt er noch Fragen auch über Paul?
Also ich sag mal nochmal zu dem Level, womit wir uns auch hätten stellen müssen. Also er hat auch schon damals wahnsinnig viele Fragen gestellt. Deswegen waren wir, glaube ich, auch so vorsichtig. Nach der Fehlgeburt haben wir das ihm auch erzählt. Das heißt also, als wir dann nochmal ihm gesagt haben, jetzt ist wieder ein Kind in Mamas Bauch, war die erste Frage, stirbt das Kind jetzt auch? So, und das wieder einzufangen war quasi mit meiner eigenen Angst währenddessen das zu begleiten. Das war, finde ich, seitdem ist die größte Aufgabe gewesen. Er stellt sehr, sehr viele Fragen, weil er auch wusste, okay, da war was am Herzen, weil dann natürlich, dann ist bei uns in der Familie, sind noch 2 weitere Familienmitglieder auch an Herzinfarkten gestorben. Also auch das war, es ist ein großes Organ, sage ich mal, das hier viel eine große Rolle spielt. Wir geben beiden Raum, welche Kraft und welche Lebensenergie ein Herz hat, aber gleichzeitig auch, wie gut man drauf aufpassen kann und wie viel vielleicht auch nicht. Also das ist sozusagen der naturwissenschaftliche Part, plus aber auch, wie gut achten wir als Eltern auf uns, dass wir für sie da sind. Das ist ein ganz großes Thema. Er natürlich findet er seinen jetzigen Bruder ist der allerbeste und gleichzeitig auch der Beste, um sich mit ihm zu streiten. Also ich meine, da passt nichts zwischen. Und trotzdem wissen es ja beide auch. Also ich meine, der Kleine ist jetzt 2 und 4 Monate, der weiß es auch und hat es natürlich noch nicht so integriert, sage ich jetzt mal. Ne? Also mein Großer, der wird jetzt bald 6, der thematisiert das relativ offen. Also er hat jetzt noch nie jemand gesagt, ach, ich habe aber auch übrigens so und so viele Brüder. Aber wenn ich sage, ihr seid meine Kinder, dann sagt er automatisch, ja, aber du hast ja noch 2. So. Mein Mann hat auch ein Schmuckstück, der hat eine Kette. Die guckt er auch zum Beispiel ganz, ganz oft an und sagt, ich möchte nochmal das Herz sehen, weil jetzt auch von der Fehlgeburt, da hat er noch weniger mitbekommen sozusagen. Also, weil ich es auch nochmal viel mehr für mich erst behalten musste irgendwie. Und wenn er fragt, kriegt er eine ehrliche Antwort. Ich glaube, das ist sozusagen das, was ich mir versprochen habe, was ich ihm zutrauen kann, das sage ich ihm. Wir lesen, wir haben ganz viele Bücher natürlich auch irgendwie zu dem Thema und dann findet er die erste Seite lustig, weil da drauf steht, da hat jemand ins Gras gebissen, dann lachen wir und dann blättern wir eine Seite weiter und dann steht da, trotzdem können auch Kinder und noch Babys sterben sozusagen. Und je nachdem, wie er drauf ist, hat er viel Raum für die Frage oder wir blättern weiter und sind woanders und wir sind da beide sehr offen, sag ich mal, weil wir aber auch wissen, dass es ihm gut tut, darüber so zu reden und uns auch.
Du bist danach nochmal schwanger geworden, du hast nochmal Schwangerschaften erlebt. Wie viel mit wie viel positiver Energie bist du, Hoffnung bist du reingegangen und wie viel Angst hattest du oder hat das gar keine Rolle gespielt?
Ich bin immer mit 100% Hoffnung und natürlich auch Angst reingegangen, aber das hielt sich natürlich nicht jeden Tag immer gleich die Waage, ganz bestimmt nicht. Weil, also ich sage ganz ehrlich, mit der Fehlgeburt habe ich dann wirklich nicht mehr gerechnet, wirklich, wirklich. Also da, das Loch war auch nochmal wahnsinnig tief und das war sehr lang und sehr tief, weil es auch körperlich nochmal ein ganz anderer Prozess war und lange und gefühlt wirklich auch mein Körper das nicht loslassen wollte irgendwie. Also da, das war emotional on top sozusagen, aber irgendwie auch gleichzeitig eine ganz, ganz eigene große Riesenbaustelle. Und ich muss es dir sagen, also die dann vierte Schwangerschaft mit meinem jetzt 2-jährigen Sohn, ach, die war dann natürlich nicht mehr so. Also ich war voller Hoffnung, aber auch, ich habe immer gesagt, ich hoffe, ich kriege Ende des Jahres ein Kind. Und das sagt, glaube ich, schon alles. Das ist nicht, ich habe den Termin schon im Kalender und ab da beginnt Mutterschutz oder so, sondern das war alles, ja, wenn, Punkt, Punkt, Punkt. Und das ist, glaube ich, die größte Änderung. Und damit jeden Tag immer wieder umzugehen, das war wahnsinnig krass. Gleichzeitig ist dann in der Zeit, als ich genau an der Fehlgeburt ungefähr so der Woche war, dann auch noch mein Vater gestorben. Das heißt, ich kann das gar nicht so ganz auseinanderhalten, weißt du? Also es ist so, so, so viel. Aber ganz ehrlich, am Ende wollte ich einfach nur, dass er auf der Welt ist, Punkt. Und ich wollte auch nicht mehr warten. Und ich habe.
Und es ist, er ist auf der Welt. Er ist da.
Er ist da, er ist ein ganz besonderer Mensch. Hat uns auch wirklich schön komplettiert sozusagen, ohne da irgendwas zu füllen oder so. Aber das passt. Mhm.
Was hättest du dir gewünscht, in diesen Zeiten zu lesen oder mit jemandem zu sprechen? Was hat gefehlt und wie versuchst du, diese Lücken wertvoll zu füllen?
Danke erstmal für die Frage, die finde ich richtig schön, weil es hat mir im Innen nichts gefehlt, aber im Außen hat mir sehr viel gefehlt, finde ich. Aber das weiß ich jetzt. In dem Moment weißt du nicht, welche Faktoren musst du dir da aus deinem Koffer ziehen, sozusagen, was du jetzt gerade brauchst. Was mir auf jeden Fall gefehlt hat, waren neutrale, belastbare Berichte und Informationen, die nicht in Foren jemanden beschimpfen oder verurteilen, ohne so viel Pech zu haben, selbst wirklich in einer solchen Situation zu sein. Und das ist mir, glaube ich, wirklich, wirklich wichtig, das immer wieder auch zu sagen, lasst es. Habt eure Meinung, ja, aber lasst es mit dem Verurteilen. Also auch das, ne, ist ja für mich im Sprechen genauso, ist ein totales Risiko, in so eine Vorleistung zu gehen und zu wissen, wo geht das in diesem luftleeren Raum rein. Und gleichzeitig hat mir genau das gefehlt, dass jemand das erzählt, dass jemand nicht mir sagt, es wird alles wieder gut, dass mir jemand wieder sagt, du kriegst ein Kind und dann ist alles wieder gut, sondern dass jemand sagt, der Weg ist echt richtig, richtig, richtig schlimm. Vielleicht siehst du und hörst du in dem, was jemand sagt, etwas, was dir auch helfen kann, wie zum Beispiel der Ring. Also ne, das ist wirklich, das habe ich von so vielen gehört, die sagen, boah, wow, toll, mache ich, glaube ich, auch. Und es haben auch wirklich schon Menschen gemacht. Und wenn es nur dieser kleine Teil ist und ich habe das jetzt aus mir rausgeholt, aber gleichzeitig, es ist so eine Ausnahmesituation, da holst du fast nichts aus dir raus. Außer morgens aufstehen, Klo, essen, schlafen. Und das heißt, das hat mir schon gefehlt, mich nicht so alleine zu fühlen. Also, weil ich meine, es ist leider nicht selten. Es sind in Deutschland 3000 Frauen, die so eine unfassbar schlimme Entscheidung treffen müssen zu einem späten Zeitpunkt. Manche davon müssen noch in die Niederlande fliehen, im wahrsten Sinne des Wortes, weil ihnen hier vielleicht nicht geholfen wird oder sie niemanden finden, der ihnen hilft. Und das, ich glaube, mir hat manchmal so ein bisschen diese Wut auch geholfen, die sich dadurch entwickelt hat. Also es ist in so eine Energie gegangen, dass ich sage, das darf doch so nicht sein. Das kann nicht so bleiben, dass wir in einer Welt über gefühlt alles reden dürfen. Aber das nicht, dass ich habe immer erzählt, was war, aber ich kann mir auch gut vorstellen und kenne auch Geschichten, wo Menschen sagen, ja, er ist tot auf die Welt gekommen, aber dieses so Wichtige, dieses Drama und diesen Schmerz, was man da durchmacht, das kann man doch nicht einfach nicht weglassen. Also es würde sich für mich fürchterlich anfühlen. Und also um dazu zurückzukommen, das hat mir gefehlt, Ehrlichkeit ohne Blabla, aber irgendwie einen auf den Punkt der mich trifft. Weil mir hat auch nicht geholfen, über eine stille Geburt zu lesen. Weil, also nur, weil ich ja noch was ganz anderes hatte. In meinen Beratungen kriege ich halt auch ganz oft mit, dass es natürlich für viele Schuld mit dazu kommt. Also auch das, das muss man gut bearbeiten. Das heißt also wirklich, was ich finde, was fehlt. Und da hast du ja vorhin auch schon drauf die Frage gestellt, dass das Gesundheitssystem lässt diese Frauen und Familien relativ stark allein. Das heißt, du musst eigentlich irgendwie so gut für dich sorgen oder jemand anders muss es tun und du musst auch bereit sein. Und natürlich ist das wahnsinnig schwer, sich da hinzusetzen. Und ich meine, ich hatte dann die Therapeutin schon, ich hätte mir aber auf jeden Fall jemand anderen sonst gesucht. Das auszusprechen, das da zu sein, das traurig sein, das realisieren. Weil ich meine, der Alltag ist ja super, da kannst du ja immer wieder sagen, ah, jetzt das Kind muss ich holen, hier muss gewischt werden, da geputzt und aber das ist dann nicht das Ende sozusagen. Also da ist wie so ein Korken irgendwie drauf. Und sich da jemanden zu suchen, der hilft, hat mir geholfen. Ich weiß, dass es hilft und deswegen bin ich jetzt auch eben jemand geworden, der dabei hilft.
Hilft es, darüber nachzudenken, warum das passieren musste bei dir in deinem Leben oder bei Menschen, die du berätst. Warum das passiert ist?
Mir persönlich hilft es gar nicht, weil die Zahl 1 von 10.000 sagt schon alles. Also da gibt es einfach keinen... Warum? Weil ich meine, ich war nicht mal alt genug in dem Sinne. Also ich falle da aus jeglicher Statistik. Und da hilft mir persönlich tatsächlich einfach nur hinzunehmen, das ist so ein krasses Wunder, überhaupt ein gesundes Kind auf diese Welt zu bringen. An wie vielen Stellen kann man da, ich sage jetzt mal in Anführungszeichen, scheitern? Also was kann alles passieren, um da überhaupt hinzukommen? Was ist das für ein Glück? Und das wusste ich Gott sei Dank schon. Also und das hilft mir auch heute, die Warum-Frage nicht zu stellen. Ich habe ganz viel von Anfang an, und da hat meine Therapeutin mich Gott sei Dank am Anfang auch ein bisschen gebremst, ich habe schon gesucht, damit muss ich doch jetzt was machen. Weil es mich wirklich, also dieses, es macht mich still. Also ich habe mich über dieses stille Geburt so wahnsinnig aufgeregt. Dann, dass danach das eigentlich auch keiner sieht, es traut sich auch keiner irgendwie anzusprechen. Also das zieht sich so durch. Und bei wie vielen ist das? Und ich habe nicht nach dem Warum gefragt, sondern was mache ich jetzt damit? Also nicht nach hinten, sondern eigentlich nach vorne geschaut. Und gleichzeitig erlaube ich jedem, der diese Frage stellen möchte, dass er die stellt, weil die hat auch irgendeinen guten Sinn, weil die drückt erstmal ganz, ganz viel Verzweiflung und Schmerz aus.
Aber so wie ich dich jetzt verstehe, ist, dass es etwas, du wolltest, dass es etwas Positives bringt, dass all dieser Schmerz, diese fürchterlichen Erfahrungen, die man gar nicht erklären kann, wo so vieles zusammenkommt. Also das ist ja ein grausames Drehbuch, wenn man es so für einen Film sozusagen schreiben würde, dass das etwas Positives bringt. Und das machst du ja jetzt. Also du hilfst anderen Frauen in ähnlichen Situationen. Du bist, glaube ich, gerade dabei, auch ein Buch zu schreiben über deine Situation. Du möchtest drüber sprechen, du möchtest darüber informieren und möchtest es besser machen. Also, dass andere Frauen die Möglichkeit haben, sich anders, besser, weiter nochmal zu informieren, als du in der Situation hattest. Und das ist ja was ganz, ganz, ganz Wichtiges. Aber ich habe nochmal eine Nachfrage. Du hast gesagt, nur stille Geburt hätte dir nicht geholfen. Was für Zusatzinformationen hättest du gebraucht? Kann man sie überhaupt vergeneralisieren oder ist es einfach so eine persönliche Situation, dass man das ja gar nicht nochmal irgendwie replizieren kann quasi?
Genau, also ich glaube, das, was du als letztes sagtest, es ist wahnsinnig individuell. Das merke ich auch jetzt immer wieder, auch wenn, weil ja für das Buch, ich sammle natürlich irgendwie auch andere Geschichten und Wege dadurch sozusagen, um einfach auch zu sehen, wie gehen andere damit um, was hat ihnen geholfen, was fehlte. Ich glaube, ich bin nicht so hingegangen, das wird am Ende rauskommen, aber es hat sich auf diesem Weg halt rauskristallisiert. Also ich meine, ich habe schon für mich geschrieben einfach, weil mir das als Strategie, so wie ich mache mir den Ring, gehörte das zu meinen Traueraufgaben sozusagen, das irgendwie niederzuschreiben. Ich habe von Anfang an darüber gesprochen, das hat mir geholfen und gleichzeitig habe ich so verspürt, und ich sage, früher hieß ich immer der Robin Hood. Also wenn ich sowas entdecke, das darf doch nicht so sein. Und dann fange ich halt an zu kämpfen. Und natürlich lenkt es auch zu einem gewissen Teil von dem eigenen Schmerz ab. Aber ich habe da dank vieler Faktoren eine gute Balance für mich gefunden. Und jetzt sozusagen schwappt es halt ein bisschen um. weil ich einfach gut für mich gearbeitet habe in diesen 3,5 Jahren, bin ich bereit, auch das, ja, ich meine, wie krass ist das, was ich hier erzähle, wie ich das erzähle, dass ich das in Tasten bringe, dass ich das nochmal lese. Das macht ja auch was mit mir. Also ich meine, ich muss gleich erstmal an die Luft atmen, mich wieder ein bisschen leichter machen. Aber ich weiß ja gleichzeitig, es ist ja trotzdem da, egal ob ich rede oder nicht. Und für mich ist sozusagen dieses Ventil irgendwann aufgegangen, dass ich gesagt habe, hätte ich jemanden gehabt, wo ich das hätte lesen, hören können, wo mir vielleicht nur irgendjemand gesagt hat, boah, Lisa, ich habe das gehört, dass, also nicht, das ist auch jemand passiert und das ist genauso schlimm, weil das gibt ja auch eine merkwürdige Reaktion, die es oft gibt, aber würde es dir helfen, ich habe da ein Buch gelesen, da stand das und das. Du musst das jetzt gar nicht lesen, aber es gibt was. So, und ich will auch ehrlich gesagt, das Buch ist auch zum Beispiel gar nicht nur in dem Sinne jetzt für Betroffene, sondern es ist wirklich, also ich habe es irgendwie genannt, ein tabuloses Buch über vermeintliche Entscheidungen oder wie mich meine stille Geburt laut gemacht hat, weil das ist so ein, es ist so krass, wir würden über jede andere Situation würden wir reden, wenn wir sowas Schlimmes haben. Wir tun es nicht oder viele tun es nicht. Was macht das mit uns als Gesellschaft? Und ich glaube, das ist das, was ich am Anfang auch nochmal meinte, du fängst dann an zu googeln und das machen wir alle, ob wir es wollen oder nicht, wir googeln. So. Und dann steht da, das ist eine Straftat. Ich bin angeklagt, ich bin verurteilt. So. Und da wieder rauszukommen, das war fast der größte Schritt sozusagen. Obwohl ich ja wusste, es ist ja gar nicht, ich kann ja gar nichts tun. Also, und da möchte ich auch, was ich vor allem auch will, ich will nicht über Einzelschicksale urteilen und ich will auch nicht über Einzelschicksale berichten in dem Sinne, was war da genau und so, wie detailliert wir jetzt gesprochen haben, sondern worum es geht ist, was passiert mit dir auf dem Weg? Es gibt super viele Studien über, was ist denn mit den Ärzten, was ist mit den Hebammen, aber wie geht's den Frauen? Fast null. Was passiert danach? Noch weniger. Und das muss anders werden. Das geht so nicht. Also da jetzt komme ich in den Robin Hood. Das geht so nicht. Da muss jemand was tun und dann bin ich halt die. So.
Du hast total recht, das geht auch so nicht. Und weil allein dieser Moment dieser stillen Geburt und dass man dann eben quasi in ein Loch fällt und dass da gar nichts kommt, kein Angebot, kein Nichts, was es muss verarbeitet werden für dich persönlich, für deine Familie, damit man wieder in eine neue Balance kommen kann. Wie wichtig ist das und wie traurig, dass das nicht, ich meine, ganz böses Argument dafür, krankenkassenmäßig gesehen, hilft natürlich bestimmt auch mal, Kosten zu sparen in Sachen Depressionen oder was auch immer da noch kommen kann. Ja, also was für Folgeerkrankungen kommen können, ohne zu sehen, dass natürlich das Allerwichtigste ist, ein Benefit ist, dass man so etwas verarbeitet, sich dafür Zeit nimmt, zu Hause bleiben kann, psychologische Unterstützung haben kann, was auch immer man, Selbsthilfegruppen, das wäre toll, wenn es so eine Selbsthilfegruppe gäbe, gibt es ja in Trauerzentren wirklich ja sehr spezialisiert manchmal, ne, junge Witwen oder Kinder, wo die Eltern Selbstmord begangen haben, also es gibt schon Gruppen, wo man sich wirklich gut findet, ich weiß nicht, ob es sowas gibt, aber auch das wäre ein Angebot, wenn es möglich wäre, sprich darüber, wenn du möchtest, weil dass danach nichts kommt, das kann nicht sein und ich finde sehr gut, dass du diese Robin Hood bist, weil es A, grundsätzlich toll ist und jetzt hier nochmal in dieser persönlichen Mission und auch, muss ich auch nochmal sagen, wirklich, wie du das erzählst, so gut formuliert und auch so reflektiert über so eine heftige Zeit, Hut ab. Und du hast gesagt, 3,5 Jahre, das ist natürlich eine Zeit und das geht auch immer. Ich glaube auch, dass man Trauer nicht irgendwann mal abhaken kann, sondern sie verändert sich. Der Rest des Lebens oder das Schöne nimmt vielleicht einfach manchmal mehr Platz ein, aber diese Trauer und der Verlust um einen Menschen, der wird immer bleiben. Aber dass du das so gut für dich den Weg gefunden hast und du hast es ja auch schon angedeutet, da waren ja noch andere Schicksalsschläge bei dir in der Familie, die ihr schultern musstet. Also Hut ab davor und wie toll, dass du daraus, also es gibt andere Möglichkeiten, wie man daraus hervorgeht als Mensch. Du wirkst mir aber wie eine Frau, die da sehr stark draus hervorgegangen ist und auch noch Kraft hat, anderen zu helfen. Das ist auch nicht selbstverständlich. Wäre vielleicht vor 3 Jahren auch nicht gegangen. Aber dass du das jetzt so kannst, das ist mega. Also finde ich absolut bewundernswert. Ich freue mich auf das Buch.
Danke, Nico.
Danke, dass du heute deine Geschichte mit uns geteilt hast. Sie ist unglaublich wichtig und wertvoll und es sind so schöne auch wenn sie so heftig ist, aber es sind so schöne Ideen und so schöne Sachen auch nochmal Informationen gekommen, wie zum Beispiel der Ring und wie, was ihr gemacht habt und wie ihr gut zusammengehalten habt und dass ich glaube, ganz bestimmt kann man etwas für sich mitnehmen. Und wenn das Buch erscheint, dann werde ich auf jeden Fall auch nochmal darüber sprechen und das auch nochmal mit aufnehmen. Aber vielen Dank für den Mut, vielen Dank für die Bereitschaft und auch diese liebevolle Art, wie du das heute hier im Podcast erzählt hast. Ganz, ganz lieben Dank. Ich wünsche dir wirklich das Schönste. Ich wünsche euch eine ganz leichte Zeit, eine Zeit mit Leichtigkeit, wo ihr genießen könnt, wo ihr das Leben feiern könnt, die Gesundheit feiern könnt, wo das Herz nicht etwas ist, wo man dran denkt, dass es aufhören kann zu schlagen, sondern dass es einfach mit viel Wärme und Liebe und schönen Emotionen, schönen Gefühlen für euch als Familie. Ich wünsche euch wirklich alles, alles Gute. Ihr habt genug Trauer und Abschied gehabt, das reicht jetzt erstmal. Und euch lieben Dank fürs Zuhören. Ihr werdet bei Instagram ganz viel noch Links zu Lisa finden und auch zu verschiedenen Informationen, die ihr hier im Podcast jetzt gerade gehört habt. Also danke, danke fürs Zuhören. Lasst euch, falls ihr mit einem Schuldgefühl geplagt seid oder euch gerade zweifeln lässt, dann versucht auch nochmal Kontakt aufzunehmen und lasst euch auf jeden Fall diesen Schuldschuh nicht anziehen. Viel Kraft für euch, solltet ihr in einer ähnlichen Situation sein. Danke auf jeden Fall euch allen fürs Zuhören und niemals vergessen, ihr Mamas, ihr seid die wahren Superheldinnen, das kann man nicht oft genug sagen.
Das war Mama La Papp, der Podcast von und mit Nicole Nötzel.